HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Andreas Schulz. Gastgeber ist Andreas Bomber. Sie stehen, Herr Schulz, im 275. Jahr seines Bestehens an der Spitze des Gewandhauses zu Leipzig und tragen deshalb den schönen Titel Gewandhausdirektor. Viele Kollegen, die ein Konzerthaus leiten oder ein Orchester managen, machen es nicht unter Intendant oder sogar Generalintendant. Kommen Sie da nicht ein wenig zu kurz?
Mitnichten, Herr Dr. Bomber. Schön, dass wir uns heute zu dem Gespräch treffen. Das Gewandhausorchester hat ja insofern Besonderheiten, dass ja auch unser Chefdirigent nicht einfach nur Chefdirigent heißt, sondern den wunderbaren Titel Gewandhauskapellmeister trägt. Und so ist es auch mit meiner, ich sag mal, Funktionsbeschreibung, dass ich nicht der Intendant bin, sondern der Gewandhausdirektor. In der Tat wird man da manchmal gefragt, was macht denn der Gewandhausdirektor? Und wenn ich dann sage, ich bin der Intendant, dann sagen alle, ach so, ach ja, schon verstanden. Aber ich finde es besonders schön, dass wir im Gewandhausorchester und im Gewandhaus diese alten Titel haben und sie auch so wunderbar verwenden.
Das könnte ja auch darauf hinauslaufen, dass man sehr stark mit der Tradition hat. 275 Jahre, das ist das älteste bürgerliche Orchester. Ihre Konkurrenz in Anführungszeichen aus Dresden zum Beispiel, die Staatskapelle, die ist viel älter, aber das ist natürlich das alte Hoforchester und sie sind ein bürgerliches Orchester. Wie viel Tradition schwingt denn so mit am Augustusplatz in Leipzig?
Natürlich schwingt immer diese besondere Tradition mit, auf die wir ja auch sehr stolz sind. In der Konzertsaison 2017-18 haben wir den 275. Geburtstag gefeiert. Und um vielleicht nochmal so einen kleinen Seitenschritt zu tun, als 1743 16 Kaufleute die Konzertgesellschaft, das große Konzert gegründet haben. Ich muss sagen, da waren auch zwei, drei Adelige dabei, die unterschlage ich manchmal immer gerne, ist jetzt nicht ganz sauber in der Geschichtsbenennung, aber es waren halt Bürgerliche, die dieses Orchester gegründet haben und wir kennen eigentlich ja nur Gründungen von Orchestern oder Kammermusikensembles, die eigentlich höfisch waren, die vom Kaiser, vom König, vom Fürsten, wie auch immer ins Leben gerufen werden und das macht das Gewandhausorchester in seiner Geschichte zu einem besonders. Zum anderen macht es besonders diese unglaubliche Repertoirevielfalt in unserer klassischen Musikwelt heute, die das Gewandhausorchester ganz maßgeblich mit geprägt hat, weil es eine Unmenge von Uraufführungen gespielt hat, erste Werkzyklen gespielt hat, so wie beispielsweise den ersten Beethoven-Zyklus in der Saison 1825-26, aber auch später unter Arthur Nikisch den ersten Bruckner-Zyklus. Also diese Tradition verpflichtet. Und sie verpflichtet uns auf besondere Weise, dass sie auch gerne annehmen, aber sind natürlich auch im Heute und Jetzt unterwegs. Mit dem Amtsantritt von Andres Nelsons ist der Jörg Wiedmann zum ersten Gewandhauskomponisten ernannt worden.
Hat es das früher schon gegeben, einen Gewandhauskomponisten
neben
dem Kapellmeister, dem Direktor und was es
noch alles gibt? Das war das erste Mal, dass wir diesen Titel ausgerufen haben. Das ist vor 2 Jahren aus den Spielplangesprächen mit Andres Nelsons heraus entstanden, dass er sagt, wir müssen mit dem Gewandhausorchester wieder mehr den Fokus auch auf Uraufführungen richten, was die Kapellmeister vor ihm ja auch schon so im Blick gehabt haben, eine kluge Balance finden zwischen dem, was unsere Tradition hervorgebracht hat, aber auch dem Neuen, nämlich Tradition begründen zu wollen im Heute und Jetzt. Und das zeichnet sich wunderbar ab und aus durch diese Ernennung von Jörg Wiedmann als ersten Gewandhauskomponisten.
Wir müssen ja ein bisschen unterscheiden. Es gibt das Haus, das Gewandhaus. Es gibt das Orchester, das im Gewandhaus spielt und deshalb Gewandhausorchester heißt. Dieses Orchester ist das ältere Institut, haben Sie gesagt, 1743, 16 Kaufleute, unter ihnen 2 oder 3 verschämte Adelige, vielleicht auch Kaufleute, haben zunächst mal das Orchester gegründet. Wenn man so will, eine Gruppe von Musikern, 1743, das war 7 Jahre, bevor Johann Sebastian Bach gestorben ist. Nun sind Sie kein Bach-Forscher, die sind ein paar hundert Meter hier nebenan zugange. Es gibt in der Bach-Biografik überhaupt keine Erwähnung, dass es dieses große Konzert gibt, so hieß es. Und er irgendwie, kann man sagen, altmodisch wurde in seinen Kirchen, hat ja auch Konzerte im Kaffeehaus gegeben. Und das war etwas völlig Neues. Wissen Sie, warum das so aneinander vorbeilief?
Die Frage ist, ob es wirklich aneinander vorbeilief. Wenn man noch mal ein Stückchen weiter zurückgeht, dann ist natürlich zu einem die Konzertgesellschaft, das große Konzert, in der Tat 1743 am 11. März gegründet worden. Aber Leipzig hat sich dadurch ausgezeichnet, dass schon 1479 vom damaligen Rat der Stadt Leipzig Stadtpfeifer angestellt worden sind. Also Leipzig war in dem Sinne eine der ersten Städte, die Musiker professionell angestellt haben, die dann bei festlichen Anlässen, aber auch bei Aufzügen von Trauerfeiern über vieles mehr offiziell gespielt haben. Und das hat sich weiterentwickelt in der Stadt, wenn wir zum Beispiel springen jetzt auf Anfang 1700, 1701, als Telemann hier zum Studium nach Leipzig gekommen ist, dann der später hier auch gearbeitet hat, er das Collegium Musicum gegründet hat, was bestand aus Studenten und auch aus Stadtpfeifern. Und diese Tradition dieser, sagen wir mal, Kammermusikensembles hat sich ja fortgesetzt bis hin zu Bach, der dann ja mit dem Telemannschen Collegium Musicum gearbeitet hat. Und da waren mit Sicherheit auch Musiker dabei, die zu der Konzertgesellschaft das große Konzert gehört.
Dann gab es das große Konzert eben seit 1743. 1781 zog dieses große Konzert in den zweiten Stock des Messehauses der Tuchmacher. Daher kommt der Name Gewandhaus. Jetzt mal ehrlich, Herr Schulz, Sie sind ja viel international unterwegs. Da sagt jeder, gut, das ist Tradition, das ist Leipzig. Aber fragt schon mal jemand, was das eigentlich heißt?
Die Frage wird sehr oft gestellt. Warum heißt das Gewandhausorchester eigentlich Gewandhausorchester? Und dann berichte ich immer kurz von dem Gründungsdatum und diesen ersten 30, 40 Jahren, die man in den Bürgerhäusern gespielt hat, aber auch in dem Restaurant zu den drei Schwanen, quasi in einem Hinterraum, sagen wir, einem größeren Raum, wo einfach mehr Menschen sitzen konnten, bis man dann beschlossen hat, doch einen Konzertsaal in der Stadt zu suchen. Und man hat dann diesen Ausstellungsboden des Messerhauses der Gewand- und Tuchmacher umgebaut in einen Konzertsaal. Und daher rührt der Name Gewandhausorchester. Man erntet dann meist viel Schmunzeln bei den Menschen. Ach, so einfach leitet sich das ab. Ja, so einfach leitet sich das ab. Das ist in der Tat auch besonders. Und dort zog man dann ja ein in die erste Konzertsaison 1781. 500 Plätze, die dieser Saal hatte. Und schon ab der ersten Saison wurden 496 Anrechte, also man erwarb das Anrecht auf einen Stuhl. So startete die Saison. Das heißt im Umkehrschluss, wir hatten 4 Karten im Freiverkauf, würden wir heute sagen. Also eigentlich ausverkauft, geschlossene Gesellschaft. Und schon damals fanden die sogenannten Anrechtskonzerte am Donnerstag und Freitag statt. Noch heute sind die großen Konzerte Donnerstags und Freitags des Gewandhausorchesters. Also auch hier haben sich einige Dinge wunderbar durch die Zeit in das Heute gebracht.
Sie spielen natürlich heute in einem anderen Saal, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Das hat ja zweimal insgesamt dann gewechselt, sich vergrößert. Aber diese Kartenfrage und die Nachfrage, wünschen Sie sich diese alten Zustände zurück oder ist es sogar noch so?
Wenn ich die großen Konzerte des Gewandhausorchesters mir anschaue, dann haben wir eine durchschnittliche Auslastung von 94-96%. Also relativ viele Konzerte sind ausverkauft. Und wenn man das mal runterbricht, der große Saal heute hat knapp 1950 Plätze und wir haben jedem unserer Anrechts-, unserer Abonnementskonzerte rund 1200-1300 Abonnenten. Die restlichen Karten sind im freien Verkauf. Wir würden auch gar nicht mehr Abonnenten im Saal haben wollen, damit auch einfach Karten frei verfügbar sind auf dem Markt. Aber dennoch sind viele Konzerte in der Tat ausverkauft, einige auch nicht. Man muss sich rechtzeitig um die Karten kümmern. Deshalb haben wir den Vorverkaufsbeginn schon jeweils ab 1. Juni für eine vollständig kommende nächste Saison, sodass alle Interessierten, aber auch die Abonnenten sehr rechtzeitig auf ihre Karten zugreifen können.
Beneidenswerte Zustände. Herr Schulz, der Name Gewandhaus ist untrennbar verbunden mit einer großen Menge von Musikern, von Komponisten, von Dirigenten, von Solisten. Wir werden nach der ersten Musik, die jetzt folgt, darauf zurückkommen. Die erste Musik ist von Mendelssohn, Felix Mendelssohn Bartholdy, der erste sehr berühmte Gewandhaus-Kapellmeister, der sehr viel Neuerung eingeführt hat, vor allem das Orchester auf den Stand gebracht hat, den es eigentlich heute noch hat, wenn man so will. Die schottische Sinfonie, der erste Satz. Bevor wir das hören, in einer Aufnahme mit Kurt Masur, dem legendären Gewandhaus-Kapellmeister der Wendezeit und der Jahre danach. Wie viel Mendelssohn wird denn verlangt von Ihnen? Mendelssohn, Leipzig, Gewandhaus.
Mendelssohn spielen wir eigentlich sehr regelmäßig, sei es seine Sinfonien oder auch in der Kammermusik, die vielen Kammermusikserien, die wir haben. Er gehört bei uns, sag ich mal, genauso zur DNA, darf ich mal sagen, wie das Gewandhausorchester ja auch in kleinerer Besetzung an jedem Wochenende die Bachschen Kantaten aufführt, gemeinsam mit den Thomanern. Also Mendelssohns Literatur, Mendelssohns Werke haben immer einen festen Bestandteil in unserer Spielplanung.
Thank you. Der erste Satz der schottischen Sinfonie von Felix Mendelssohn Bartholdy in einer Aufnahme mit dem, das kann man jetzt schon so sagen, legendären Gewandhauskapellmeister und gleichzeitig einer der Nachfolger Mendelssohns, Kurt Masur. Andreas Schulz, der Gewandhausdirektor, ist zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur. Das Gewandhaus hat sogar einen Wahlspruch. Der heißt Res Severa Verum Gaudium. Das ist lateinisch und stammt von Seneca. Über ihre Kantine, weiß ich, steht der Bestandteil Verum Gaudium, die wahre Freude. Ob die Kantine das verdient, das lassen wir mal dahingestellt sein. Wie sehen Sie das? Die ernsthaften Dinge, Res Severa, sind die eigentliche Freude oder wahre Freude ist eigentlich eine sehr ernsthafte Angelegenheit in Bezug auf das Gewandhaus. Wie würden Sie das definieren für sich und Ihr Institut heute?
Dieses wahre Freude ist eine ernste Sache, ist für uns ja wie ein Leitmotiv. Wo kommt es her? Das gleich nochmal kurz erklärt. Es war im ersten Gewandhaussaal dieses Zitat aus dem 23. Senigerbrief schon an der Wand angebracht. Und man hat es dann mitgenommen über das zweite Gewandhaus, wo es jeweils an den Eingängen stand. Und heute im dritten Gewandhaus, wo es oberhalb des Orgelspieltisches steht. Das ist quasi unser Motiv, was uns von Anfang an begleitet, was wir nochmal in einer anderen Weise auch für uns übersetzt haben, dass wir Musik zur Freude der Menschen vermitteln wollen, dass das einer unserer Kernaufträge ist. Wir tun unsere Arbeit alle mit großer Freude, aber auch mit Ernsthaftigkeit.
Wir haben Mendelssohn gehört, wir werden Bruckner hören, wir werden als Dirigenten diverse Gewandhauskapellmeister hören. Viele Komponistennamen verbinden sich mit dieser Stadt. Ist Leipzig heute immer noch die Musikstadt Deutschlands im Vergleich vielleicht zu München, zu Dresden, zu Berlin mit einem Überangebot an tollen Orchestern, tollen Veranstaltungen?
Bei sachlich nüchterner Betrachtung würde ich nicht behaupten, Leipzig ist das Zentrum des Musiklebens in Deutschland. Wir haben sicherlich einen gewichtigen Platz und das rührt natürlich aus unserer Geschichte, denn im 18. und 19. Jahrhundert waren in der Tat in Europa Wien und Leipzig die beiden herausragenden Musikstädte. Alleine schon durch die Gründung des Gewandhausorchesters, ich formuliere es mal so, durch die Gründung der Hochschule, die Mendelssohn 1843 hier, das Konservatorium, was er gegründet hat. All das ist wirklich ein Hotspot, würden wir heute sagen, für die Musik gewesen. Viele große Komponisten, Solisten, Musiker sind hierher gekommen nach Leipzig, haben hier entweder studiert, Werke zur Uraufführung gebracht, sind sehr regelmäßig gekommen von den zyklischen Aufführungen, von denen ich sprach. Leipzig war wirklich eine der ganz großen, wichtigen Städte. Wenn wir daran denken, dass die Beethoven-Sinfonien in Wien alle uraufgeführt worden sind, 1, 2, 3 Tage später in Leipzig dann aufgeführt worden sind. Wir haben nur leider das Beethoven 5. Klavierkonzert und das Trippelkonzert uraufgeführt. Leipzig war schon wirklich im Fokus. Wir haben ein bisschen verloren, natürlich mit dem Beginn dann der DDR-Zeit, obgleich Kurt Masur sich sehr dafür eingesetzt hat, die Komponisten der damaligen DDR-Zeit zu fördern und sie auch weiterhin aufzuführen, also um in gewisser Weise das zu tun, für was das Gewandhausorchester steht. Aber es war doch eine gewisse Abschottung da, man konnte bestimmtes Repertoire nicht bekommen, also Notenmaterial nicht bekommen, um es hier zu spielen. Das hat sich dann verändert mit dem Mauerfall, sodass wir wieder auch internationaler werden konnten, auch mehr Literatur aufführen konnten. Aber dennoch nochmal den Blick zurück, was Kurt Masur hier geleistet hat. Ich denke an den großen Schostakowitsch-Beethoven-Zyklus, den ich nun persönlich nicht mitbekommen habe, aber der außerordentlich gewesen sein muss. Aber genauso sein herausragendes Engagement für die eigentlich Wiederaufführung vieler Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, was ja letztendlich sichtbar für uns alle gipfelte in seiner großen Unterstützung für den Erhalt des Mendelssohn-Hauses, welches ja dann 1997 hier quasi als Museum wiedereröffnet wurde. Also er ist schon eine ganz entscheidende, ganz prägende Persönlichkeit für diese Musikstadt gewesen. Heute hat das Gewandhausorchester natürlich als Spitzenorchester einen weltweiten Ruf. Wir haben Andres Nelsons als Gewandhauskapellmeister. Wichtige Solisten und Komponisten kommen heute auch. Aber der Wettstreit ist natürlich heute noch mal viel internationaler geworden in Europa und in der gesamten Welt.
Und dazu kommt ja jetzt die Besonderheit, dass das Gewandhausorchester kein Konzertorchester ist, sondern eigentlich ein Institut, was an 3 verschiedenen Stellen in Leipzig spielt. Also einmal hier im Gewandhaus als Konzertorchester, dann bedient es die Leipziger Oper und es spielt, das haben Sie schon gesagt, auch in der Thomaskirche die Bach-Kantaten. Wie geht das überhaupt? Wie groß ist dieses Orchester? Gibt es da Wechsel zwischen den Orchestern oder sind es 3 verschiedene Gruppierungen?
Auch dies war ein, sag ich mal, sehr kluger Entschluss und Beschluss des Rates der Stadt Leipzig, nämlich 1840, hat das Gewandhausorchester diesen Titel des städtischen Orchesters bekommen und gleichzeitig den Auftrag, drei Spielstätten parallel zu bedienen. Das ist in der Tat einzigartig in der Welt. Es gibt wohl heute manche Orchester, die Oper und Konzert spielen, wenige auch mal ab und an die Kirchenmusik bedienen. Wir tun das wirklich regelmäßig, donnerstags und freitags mit unseren Abonnementskonzerten, also den großen Konzerten, parallel dazu in der Oper und an jedem Wochenende in der Thomaskirche die Aufführung der Bachschen Kantaten zusammen mit den Thomanern. Das Gewandhausorchester hat dafür 185 Musiker, die diesen sehr komplexen Dienst in diesen Spielstätten leisten. Man muss sich das vorstellen, wenn die drei Institutionen bestimmtes Repertoire spielen wollen. Ich gebe mal ein Beispiel, würden wir im Gewandhaus eine Bruckner-Sinfonie spielen wollen, der GMD Ulf Schirmer in der Oper Wagners Ring aufführen möchte und der Thomaskantor Herr Schwarz beispielsweise die Herr-Moll-Messe aufführen würde wollen, dann haben wir nicht genug Musiker. Dann müssten wir also viele Musiker uns dazu holen als Aushilfen. Das geht nicht. Also wir müssen mit 185 Musikern auskommen und unsere Spielpläne, die ja eine 4- bis 6-jährige Vorausplanung haben, so klug koordinieren, dass wir mit dieser Anzahl der Musiker hinkommen und dabei beachten, dass das Gewandhausorchester auch sehr viel auf Tournee ist. 20, 25, 30 Tourneekonzerte jedes Jahr. Also wenn Sie so wollen, 4 Säulen, die es gilt zu koordinieren und so zu planen, dass wir alles mit dem Orchester schaffen. Denn im Umkehrschluss würde es bedeuten, hätten Gewandhaus und Oper ein eigenes großes Orchester und die Thomaner ein eigenes Kammerorchester, dann müsste die Stadt Leipzig rund 250 bis 260 Musikerstellen finanzieren und subventionieren. So sind es nur 185 Stellen. Es ist also quasi wie ein fusioniertes Orchester, was dann diese Aufgaben wahrnimmt. Aber das mit großer Freude und Leidenschaft tut. Das ist wirklich etwas Besonderes, was unsere Musiker dort haben, dass sie regelmäßig Bach und das Sinfonische sowie das Opernrepertoire spielen können.
Ich könnte mir vorstellen, dass es Musiker gibt, die so viel wie möglich spielen wollen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es Musiker gibt, die nur Oper spielen wollen oder vielleicht nur großes Konzert spielen wollen. Wie wird das geregelt?
Das geht nicht. Also den Anstellungsvertrag, den die Musiker haben, der ja letztendlich basiert auf der Eigenbetriebssatzung des Gewandhauses, dort ist klar definiert, dass alle Musiker alle Spielstätten bedienen müssen. Dann haben natürlich, sag ich mal, die Schlagzeuger und auch die Tuba und andere Instrumente viel weniger in der Thomaskirche zu tun. Es sei denn, wir führen dort mal ein modernes Werk auf, dass dann mehr Kollegen da sind. Aber alle Musiker müssen alle Spielstätten bedienen und es passiert also auch ein Wechsel. Vielleicht in einer Konzertwoche nicht, dort ist es eine feste Besetzung. Und auch wenn eine A- oder eine A- und B-Besetzung eine Oper einstudiert, dann gibt es ab den 2 Proben vor der Generalprobe, vor der Opernpremiere auch eine feste Besetzung. Und dann wechselt es und aus diesen beiden Besetzungen kommen dann die Kolleginnen und Kollegen zusammen, die dann am Wochenende die Bachschen Kantaten aufführen. Wie gesagt, eine sehr komplexe Dienstplanung, die einen großen Abstimmungsbedarf dieser drei Institutionen voraussetzt. Aber das macht gerade das Schöne aus, dass man hier und auch nur hier so regelmäßig diese ganz verschiedene Literatur spielen kann.
Jetzt und wieder Musik. Sie haben den Namen schon genannt, den neuen Gewandhauskapellmeister. Ich hätte fast gesagt Arthur Nikisch. Nein, das war der alte. Aber Arthur Nikisch hat hier die 7. Sinfonie von Anton Bruckner uraufgeführt in Leipzig. Und Andris Nelsons hat sie an seiner neuen Stelle mit seinem neuen Orchester auch auf CD gebannt. Wir hören in den 3. Satz dieser 7. Sinfonie von Bruckner hinein. Thank you. Das Scherzo aus der 7. Sinfonie von Anton Bruckner, uraufgeführt im Gewandhaus zu Leipzig, hier gespielt vom Gewandhausorchester unter Leitung von Andris Nelsons in einer brandneuen Aufnahme, denn Andris Nelsons ist seit der Saison 2017-2018 der 21. Gewandhauskapellmeister. Und der Gewandhausdirektor Andreas Schulz ist zu Gast in der Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur. Das, Herr Schulz, ist eine wundersame Geschichte, denn Nelsons ist Music Director des Boston Symphony Orchestra, wird man sagen, na gut, das ist heute üblich, man hat zwei Standbeine als Dirigent, manchmal auch drei, es gibt sogar welche, die vier Orchester brauchen. Nelsons macht zwei Orchester und ausgerechnet Boston und Leipzig, die haben viel miteinander zu tun. Und das beginnt im 19. Jahrhundert mit dem Bau des zweiten Gewandhauses, also als die aus dem Tuchmacherhaus, weil es zu klein wurde, rausgezogen sind, sich ein neues großes Konzerthaus gebaut haben. So, was hat das mit Boston zu tun?
Das zweite Gewandhaus wurde ja 1884 eröffnet und 1881, drei Jahre zuvor, hat Henry Lee Higginson in Boston das Boston Symphony Orchester gegründet. Es spielte zunächst ein paar Jahre in der sogenannten City Hall in Boston. Und dann hat man aber gesagt, wir brauchen unbedingt ein eigenes Konzerthaus für unser Orchester. Und Higginson hat sich dann in der Welt umgeschaut. Und der legendäre Ruf dieses zweiten Gewandhauses ist natürlich auch bis nach Amerika gedrungen. Und er wurde auch dort deshalb darüber gesprochen, weil Arthur Nikisch, der zunächst der Kapellmeister an der Oper Leipzig war, dann als Music Director zur Boston Symphony berufen wurde und dann als Gewandhauskapellmeister wieder nach Leipzig zurückkam, natürlich berichtet hat davon, was hier für ein fantastisches Konzerthaus steht. Und die Bostoner haben dann, nachdem sie verschiedene Modelle diskutiert haben, wie dieses neue Symphony Hall aussehen könnte, sich dann entschieden, sich an dem Maß, also an den Proportionen des Gewandhausorchesters zu orientieren, aber etwas größer. Die Boston Symphony Hall ist ungefähr anderthalbmal so groß wie das zweite Gewandhaus.
Ja.
Er hat auch einen weiteren Balkon. Wir hatten damals nur einen Balkon im zweiten Gewandhaus. Und für uns ist das so, wenn das Gewandhausorchester auf USA-Tournee ist, dann müssen wir eigentlich immer in Boston spielen. Es ist ein Stückchen so wie nach Hause kommen, zum zweiten Gewandhaus kommen. Der Saal hat eine hervorragende Akustik in Boston. Wir spielen wirklich sehr gerne dort. Und wenn Sie so wollen, ist das so ein bisschen die geschichtliche Grundlage des Hauses. Aber nicht nur das, dazu gesellen sich auch diverse Namen. Denn schon der erste Music Director, den Higginson nach Boston verpflichtet hat, das war Georg Henschel, der kam hier aus Leipzig, hat hier an der Hochschule studiert. Und wir können das bis in die Mitte der 1960er Jahre fortsetzen, als Charles Münch bei uns erster Konzertmeister war, dann wiederum Music Director in Boston wurde.
Er war doch eigentlich Franzose.
Franzose.
Beim ORTF, bei dem Radio, und kommt aus dem Elsass.
Genau, kommt dann, war aber hier und ging dann nach Boston. Das heißt, wir haben eine so enge geschichtliche Verbindung, diese beiden Orchester, wie ich würde behaupten, keine zwei anderen Orchester in der Welt.
Und als Ricardo Chailly dann sein Amt hier abgegeben hat, als 20. Gewandhauskapellmeister, sind Sie, Herr Schulz, natürlich sofort auf die Idee gekommen, wir beleben diesen Deal zwischen Boston und Leipzig wieder und holen Herrn Nelsons. Oder gab es da noch andere Gründe?
Im Endeffekt ja, aber sozusagen auf dem Weg dahin ist es natürlich so, der Gewandhauskapellmeister wird natürlich vom Gewandhausorchester ausgesucht. Und es gab dann verschiedene Namen, die diskutiert worden sind innerhalb des Orchesters und dann wiederum mit dem Orchestervorstand und mir. Es gibt ein bestimmtes Raster, sag ich mal, durch das man bestimmte Namen auch hindurchlaufen lässt. Also ganz einfach, wie alt ist jemand, für welches Repertoire steht er, durch welche Agentur wird er vertreten, kommt er mit einem Medienvertrag, wie ist er international aufgestellt und. Und da an diesem Raster spiegelt man bestimmte Namen. Das Orchester, das Gewandhausorchester war aber sehr schnell sich im Klaren darüber, dass überhaupt nur zwei Namen für diese Nachfolge von Chailly in Frage kommen. Diese zwei Namen wurden nochmal intensiv diskutiert. Man fokussierte dann auf Andris Nelsons. Und in der Tat fuhr dann der Orchestervorstand damals nach Birmingham, um Andris Nelsons diese, ich sag mal, Ehe, diese musikalische Ehe mit dem Gewandhausorchester anzutragen. Er hat sich darüber sehr gefreut und auch sehr schnell Ja gesagt. Dann haben sein Management und ich angefangen, im Hintergrund, sag ich mal, die Formalitäten zu organisieren. Wann kann der Beginn sein? Wie sehen die vertraglichen Rahmenbedingungen aus? Für wie viele Wochen kommt er? Und dann war natürlich das interessante Thema, wie gehen wir in Kontakt mit Boston? Denn es ging nicht darum, Boston etwas wegzunehmen. Andris Nelsons war ja bereit, andere Konzertwochen, die er als Gastdirigent spielt, dann nicht mehr zu machen, sondern sich dann auf uns zu konzentrieren. Aber können wir einen Mehrwert generieren, dass es kein Wettbewerb wird? Und um das Wissen dieser so reichhaltigen Geschichte dieser beiden Orchester habe ich dann meinem Intendantenkollegen Marc Volpi das Thema vorgestellt. Natürlich wusste er einige Namen, er wusste auch das zweite Gewandhaus. Aber dass sich dahinter so viel verbirgt, war schnell auf seiner Seite große Begeisterung, daraus etwas Neues zu initiieren. Mhm. Auch mit den Ideen von Andres Nelson. So haben wir uns dann oft getroffen und eine Allianz, eine Zusammenarbeit initiiert, die mit der Saison 17-18 dann beginnt, worauf wir uns sehr freuen und die wirklich, ich glaube, seinesgleichen sucht in der musikalischen Welt.
Da gab es eine vierseitige Pressemeldung, die voll war von Aktivitäten. Dass es nicht bei den Dirigenten bleibt, also Music Director ist auch Gewandhaus-Kapellmeister, sondern da geht es auch um die Musiker selbst. Was haben Sie da vor?
Wir haben vor, dass bis zu 2 Musiker für bis zu 3 Monate sowohl aus unserem Orchester nach Boston gehen können, als auch aus dem Boston Symphony Orchester nach Leipzig kommen können. Und ich kann berichten, ich habe vor wenigen Monaten die beiden Bostoner Musiker getroffen und sie gefragt, ob sie sich schon freuen auf die Arbeit im Gewandhausorchester. Die können das gar nicht erwarten. Das ist für sie so spannend, dass sie Konzert, Oper und Kirchenmusik jede Woche spielen können.
Das machen die Bostoner nämlich nicht.
Für unsere Musiker ist es aber genauso spannend, dort rüber zu gehen und sozusagen das Orchester als sinfonisches Orchester zu erleben, aber beispielsweise auch als Boston Pops Orchester zu erleben, wo man zwischen Filmmusik und anderer Musik des 1920er Jahre unterwegs ist, also Gershwin und viele andere Komponisten, und das in diesem amerikanischen Modell zu erleben. Also hochspannend, dieser Austausch der Musiker. Und natürlich stehen weitere Projekte im Fokus, wie das gemeinsame Initiieren von Auftragswerken. Wenn unser Gewandhauskomponist Jörg Wiedmann in der Saison 17-18 bei uns war, wird Boston Symphony auch Werke von ihm aufspielen. Wir werden Werke von Jean Shepherd, der in Boston uraufgeführt wurde, hier nach Leipzig bringen. Und was vielleicht die Krönung vieler dieser Projektideen, die wir dort uns ausgedacht haben, ist, dass wir jeweils in Boston und in Leipzig eine Leipzig- bzw. Boston-Woche veranstalten werden. Dort kommt nicht das jeweilige Orchester zu Gast, sondern das Gewandhausorchester spielt beispielsweise Werke, die Boston Symphony uraufgeführt hat. Und wir ergänzen das mit verschiedenen Podiumsdiskussionen, Vorträgen, Ausstellungen, Filmen und vielem mehr, um dem Leipziger Publikum die Geschichte von Boston Symphony näher zu bringen und umgekehrt. Und dieser Austausch, denke ich, ist ein sehr schöner. Und wir haben das innerhalb der nächsten 3, 4, 5 Jahre gut durchorganisiert, dass das, glaube ich, auch eine wirkliche Bereicherung fürs Publikum werden wird.
Nun ist Austausch was Wunderbares. Es kann gar nicht genug Austausch geben, nicht nur unter Musikern. In der Gesellschaft überhaupt sollte man immer wieder neue Dinge kennenlernen. Da würden viele Diskussionen etwas anders laufen als im Augenblick. Auf der anderen Seite ist auch Profil wichtig. Das Gewandhausorchester hat ja heute den Vorzug aus dem Nachteil, den es hatte, als es in der DDR existiert hat. Es gab wenig Austausch. Man holte neue Musiker quasi aus sich heraus. Sie haben die Hochschule angesprochen. Da wurde quasi planmäßig der Nachwuchs fürs Orchester herangezogen, für alle Orchester der DDR. Die besten kamen dann eben ins Gewandhaus nach Leipzig. Und das garantierte einen gewissen Klang, einen gewissen Stil. Wenn Sie jetzt den Austausch planen und machen und überhaupt neue Stellen besetzen, dann haben Sie ja sicher ein internationales Publikum, eine internationale Nachfrage. Wie kann man unter diesen Bedingungen Profil bewahren, Herr Schulz?
Das ist eine interessante Frage, Bomban. Und in der Tat, wenn man das nochmal zurückverfolgt in die Zeiten der DDR, war das ein besonderer Vorteil, das muss man wirklich sagen. Die Hochschulen haben vom Grunde her für 3 Spitzenorchester, die beiden Staatskapellen, also in Berlin, Dresden, für das Gewandhausorchester ausgebildet. Die Lehrer, die Konzertmeister des Gewandhausorchesters waren gleichzeitig Professoren in den Musikhochschulen. Also man hat den Klang, die Klangidentität des Orchesters in der Tat 1:1 weitervermittelt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Grund gewesen, ein ganz wichtiger Aspekt gewesen. Mit der Maueröffnung sind die Orchester natürlich viel internationaler geworden. Wir haben heute knapp 25 Nationen bei uns im Orchester. Das Orchester ist sehr viel jünger geworden. In der Amtszeit von Herbert Blomstedt, also von 1998 bis 2005, sind knapp 40 Musiker in den Ruhestand gegangen, sodass wir heute ein Durchschnittsalter von 39-40 Jahren im Orchester haben. Und immer aber noch legt das Orchester bei seinen Probespielen sehr, sehr viel Wert darauf, solche Musiker auszuwählen, die in das Klangideal des Orchesters passen. Das hat beispielsweise auch Herbert Blomsch getan, als er 1998 nicht nur die deutsche Sitzweise wieder eingeführt hat, also erste Violin links und zweite Violin rechts. Das ist ja die Sitzweise, für die eigentlich die meiste Literatur komponiert worden ist.
Und die Bass, die Mittelinstrumente dann genau, in der Mitte eben,
ja. Denn die amerikanische Sitzweise hat sich ja gegründet aus Plattenaufnahmen, die Stokowski gemacht hat. Salopp gesagt, wo er die ersten und zweiten Violinen nicht zusammenbekommen hat. Das war dann die Geburtsstunde der amerikanischen Sitzweise. Das war etwas mehr, diese Geschichte, ich vereinfache das sehr. Aber die deutsche Sitzweise eingeführt hat und sehr intensiv am Klang gearbeitet hat. Das war so eine der Kerndinge, die Herbert Blomschitt von 98 an verfolgt hat, die Chailly später übernommen hat und auch Nelsons übernimmt. Und wenn Sie heute sich das Gewandhausorchester anhören, hat es viel von seiner typischen Klangidentität behalten. Also ein Klang, der sicherlich getrieben ist durch die Streicher, durch die tiefen Streichinstrumente, ein sehr dunkelfarbiger, erdfarbener, volltönender Klang, der aber dennoch eine unglaubliche Transparenz und Durchsichtigkeit in den Streichern hat und in einer perfekten Ergänzung von Holz und Blech dazu. Diese Klangidentität ist eigentlich heute fast das schwerste, aber auch das profilierteste, an dem ein Orchester arbeiten kann und muss. Denn auf hohem Niveau spielen sie alle. Alle Orchester, die Spitzenorchester haben alle super exzellente Musiker, die wirklich mehr oder weniger jegliches Repertoire spielen können. Aber da diese feinen Unterschiede herauszuarbeiten, das ist eine große Herausforderung.
Man sagt ja, dass die amerikanischen Orchester eher hell, brillant klingen, auch die Bläser einfach mehr Peng haben, als eben die europäischen Orchester, wo man die bronzenen Farben eher liebt.
So beispielsweise legen wir auch Wert darauf, dass bei uns eben im Gewandhausorchester keine amerikanischen Blechblasinstrumente gespielt werden. Also nicht, weil sie schlecht wären, sondern weil sie einfach nochmal obertonreicher sind, heller sind. Wir spielen auf deutschen Blechblasinstrumenten, die sozusagen auch eine wichtige Komponente sind in diesem Klang, für den das Gewandhausorchester steht.
Sie erwähnten die Boston Pops. Das ist eine spezielle amerikanische Sitte und Art, eben auch Unterhaltungsmusik zu spielen oder Musik anderer Genres. Das ist ja sehr erfrischend, machen mittlerweile auch viele unserer Radiosinfonieorchester, die sehen, dass da auch ein Bedarf beim Publikum da ist und dass es den Musikern auch gut tut, mal sowas zu spielen. Wir kommen jetzt zur dritten Musik und Sie, Herr Schulz, haben die Wahl. Sie haben sowieso alles ausgewählt, aber viel zu viel ausgewählt, deshalb müssen Sie jetzt nochmal wählen. Sie können unter Ricardo Chailly, dem Gewandhauskapellmeister, bis zur Saison 17-18 ein Klavierkonzert, ein Satz aus einem Klavierkonzert von Johann Sebastian Bach wählen. Überraschend, das ist ja nicht so das Repertoire des großen Konzertorchesters. Oder etwas, ja, aus der unterhaltenden Branche, kann man das so sagen, also etwas anderes. Wofür entscheiden Sie sich und sagen dann, was wir da hören?
Ja, das ist mal eine sehr schwere Frage, wenn man sowieso sich schon bescheiden muss auf bestimmtes Repertoire. Ich glaube, dann würde ich in diesem Fall mich für die Aufnahme mit dem Gewandhausorchester Riccardo Chailly und dem italienischen wirklich Mega-Jazz-Star, muss man sagen, Stefano Bolani entscheiden, den Riccardo Chailly für ein Projekt nach Leipzig geholt hat. Und aus diesem Projekt ist eine CD entstanden, wo nicht nur Ravels Klavierkonzert drauf ist, sondern auch vieles mehr. Das war ein unglaubliches Projekt. Und diese Musik so der 1920er, 1930er Jahre hat einen Tango, der arrangiert worden ist, ein Tango von Stravinsky, eigentlich im Original für Klavier, arrangiert worden ist für Orchester. Und dann würde ich den wählen, weil er vom Orchester brillant gespielt ist und in mir die schönsten Erinnerungen weckt an dieses phänomenale Projekt mit Bolano und Chailly.
Von Igor Stravinsky instrumentierter Tango, gespielt vom Gewandhausorchester Leipzig unter Leitung von Ricardo Chailly. Der Gewandhausdirektor Andreas Schulz ist zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur. Wir haben über das Gewandhaus gesprochen, die älteren Ausgaben sozusagen. Das Gewandhaus, was heute am Augustusplatz, früher Karl-Marx-Platz in Leipzig steht, ist ein Gebäude aus den 70er, 80er Jahren, ungefähr so alt wie die Alte Oper in Frankfurt. Ganz interessant, die wurden fast parallel erbaut und eröffnet und hat das moderne Frankfurt, ein altertümelndes Haus von außen her gesehen, was ja schon zu seiner Entstehungszeit eine Replik an die Vergangenheit war, während das Gewandhausorchester in einem modernen Saal spielt, ein modernes Haus, was heute immer noch modern aussieht. Ist das ein Markenzeichen geworden?
Also in der Tat, das war die Frage, als das zweite Gewandhaus weggesprengt wurde in den 1960er Jahren.
Das war ja im Krieg kaputt, aber man hat dann wie auch die benachbarte Paulinerkirche im Grunde weggesprengt.
Ja. Das zweite Gewandhaus war eigentlich durch Brandbomben ausgebrannt. Also man hätte es mit Sicherheit wieder aufbauen können, hat man dann aber nicht getan, aus vielerlei Gründen. Und ohne Frage hätten wir diesen Saal heute, der Analogien hat im Wiener Musikvereinssaal und viel mehr, wäre das ohne Frage großartig. Aber wir haben ihn nicht. Wir haben heute das dritte Gewandhaus, was auf Initiative von Kurt Masur gebaut wurde. Der einzige Saalneubau der damaligen DDR. Und ich bin sehr dankbar darüber, dass wir dieses fantastische Konzerthaus haben. Denn Masur hat es damals verstanden, den Architekten Rudolf Skruder, der eigentlich mit einem Architektenteam gearbeitet hat, aber er war die führende Persönlichkeit in diesem Architektenteam. Er hat Skruder über mehrere Jahre mitgenommen auf Tourneen des Gewandhausorchesters. Und ich sage das mal sehr salopp und einfach, schau dir überall das Beste ab. Und das vereinige nachher in dem Gewandhaus, in dem dritten Gewandhaus, was wir haben wollen. Und so finden Sie, wenn wir manchmal auf Tournee unterwegs sind mit dem Gewandhausorchester, durchaus fantastische Konzertsäle, sehr schöne Eingangsbereiche, aber im Backstage-Bereich, wo die Musiker sich aufhalten, katastrophale Zustände, viel zu eng, zu schmal, Türen nicht breit genug und vieles mehr. Das ist nicht im Gewandhaus. Es ist wirklich sowohl für den Publikumsbereich als auch für den Bereich hinter der Bühne sind es sehr gute Bedingungen, ohne Frage. Natürlich fehlen heute ein, zwei Dinge, die vor 30 Jahren keine Relevanz hatten, also Räume beispielsweise für Musikvermittlung oder vieles mehr. Da werden wir in den nächsten Jahren uns noch ein bisschen was einfallen lassen müssen, wie wir hier klug Dinge so herrichten können, dass wir dafür auch mehr Möglichkeiten haben. Aber per se sind wir sehr dankbar und sehr stolz und sehen es auch immer wieder, wenn neue Konzertsäle in Deutschland gebaut werden sollen oder schon gebaut worden sind, wie oft Architektenteams oder auch Planer nach Leipzig gekommen sind, um sich das Gewandhaus anzugucken und im Prinzip Dinge von uns mitzunehmen, Dinge zu lernen, wie sie bei uns laufen. Und das macht uns immer auch ein Stückchen stolz. Denn das Gewandhaus ist schon ein besonderer Saal mit einer besonderen Akustik.
Waren Sie mit dem Orchester schon mal in der Elbphilharmonie?
Wir haben in dieser Saison 2017-18 ist auch die Amtseinführung von Andres Nelsons gewesen. Und die erste große Europatournee mit ihm hat uns dann auch zum ersten Mal in die Elbphilharmonie nach Hamburg gebracht. Ein Wahrzeichen ohne Frage. Ein sensationelles Haus. Die akustischen Bedingungen sind nicht einfach im großen Saal. Je nachdem, wo Sie sitzen, haben Sie durchaus auch ein partielles Hören, sag ich mal. Aber wir haben dort sehr gerne gespielt, weil es einfach auch eine spannende Erfahrung für unser Orchester war, dort zu spielen.
Sie selbst sind seit 20 Jahren in Leipzig. Das ist auch ungewöhnlich, nicht nur ungewöhnlich, dass Sie nicht Intendant oder Generalintendant heißen, wie wir am Anfang festgestellt haben, sondern Gewandhausdirektor. Und dass man so lange im Amt ist, oft ist man nach 10 Jahren, heißt es, hat man keine Ideen mehr, dann geht man halt ins nächste Haus, es kommt ein anderer. Sie scheinen sich wohl zu fühlen. Wie wird man denn Gewandhausdirektor? Was ist Ihr Hintergrund, Ihr persönlicher Hintergrund, Herr Schulz?
Ich habe in Hamburg Musikwissenschaft studiert und Erziehungswissenschaften, bin von Haus aus eigentlich Kirchenmusiker. Mein Vater war Pastor von Beruf, so bin ich also schnell mit der Kirchenmusik in Verbindung gekommen. Habe Posaunenunterricht gehabt und Orgelunterricht, auch eine ganze Zeit lang die Kirchenorgel am Sonntag im Gottesdienst gespielt. Da bleibt heute leider zu wenig Zeit, also das Musik machen selber sozusagen fehlt mir ein wenig. Das kommt dann vielleicht später wieder mehr. Aber das ist der Hintergrund und über meine Tätigkeiten. Ich war einige Jahre beim Schleswig-Holstein Musikfestival, wo ich sowohl für die Meisterkurse als auch in meinem letzten Jahr für das Festivalorchester zuständig war. Dann einige Jahre in Bremen, habe dort das Bremer Konzerthaus Die Glocke saniert und eröffnet, also wieder quasi neu am Markt positioniert. Und über diese Tätigkeiten habe ich Herbert Blomschütt kennengelernt, als er 1998 dann hier als Gewandhauskapellmeister in der Nachfolge von Kurt Masur antrat, war ihm wichtig, die Position des Gewandhausdirektors, die war einige Jahre nicht besetzt, wieder einzuführen. Es gab ein internationales Ausschreibungsverfahren dafür und er bat mich damals, mich doch bitte mit zu bewerben. Das ist auch alles positiv verlaufen. Und so bin ich 98 hier nach Leipzig gekommen mit einem immensen Respekt vor dieser großen Aufgabe und vor dieser Tradition. Ich war damals Mitte 30 und habe diese Tätigkeit gerne begonnen und tue sie heute immer noch mit größter Leidenschaft, muss ich sagen. Es gibt immer noch viel zu viele Ideen und Projekte, auch für die nächsten Jahre. Es war eine hochspannende Zeit mit Herbert Blomstedt, auch mit Ricardo Chailly. Und jetzt in der Vorausschau auf Andres Nelsons.
Mhm. Herbert Blomstedt als Dirigenten erleben wir gleich in der Schlussmusik. Aber eine Frage noch, die auch Sie persönlich betrifft. Man hat ja oft gehört, dass die deutsche Einheit, oder man erlebt es ja immer noch, dass das nicht so einfach funktioniert, wie man sich das dachte. Und dass vor allem die Schubladen im Kopf die Leute nicht zueinander finden. Es gibt im Westen immer noch Menschen, die sich brüsten, noch nie im Osten gewesen zu sein. Und es gibt im Osten auch Leute, die sagen, die Wessis, die wissen immer, wie es besser geht. Vor allem in den Jahren nach der Wende ist das ja sehr schnell gekommen und zum Teil auch zu Recht, weil sich Westdeutsche ziemlich unmöglich benommen haben im Osten, eben gezeigt haben, wie es richtig geht und es doch nicht konnten. Haben Sie so etwas auch mitbekommen, als Sie hier angefangen haben? Waren da nicht Leipziger, die sagen, das können wir doch alles auch, warum muss der da aus Bremen kommen?
Mit Sicherheit gäbe es auch Leipziger, die meinen Job auch könnten, ohne Frage. Das würde ich gar nicht eigentlich umhinstellen. Als ich 98 hier kam, wusste ich relativ wenig von der DDR, außer dass ich oft in Berlin war und Noten oder Bücher für die Musikwissenschaft gekauft habe und habe hier auch keine Verwandten gehabt, von denen ich sozusagen direkt auch aus erster Hand erfahren konnte, wie es hier war. Es war ein ganz spannender Prozess, sowohl für mich als auch meine Familie, vieles zu verstehen von dem, wie hier Dinge gesehen werden, warum man sie kritisch sieht oder vielleicht auch positiv sieht. Und ich glaube, das geht nur, wenn man mit den Menschen hier ins Gespräch kommt. Und ich kann jedem empfehlen, aus den alten Bundesländern, der noch nicht in einem der neuen Bundesländer war, unbedingt hinzufahren. Nicht nur, weil es fantastisch viel zu sehen gibt, denn wir sind in den neuen Bundesländern wirklich das Zentrum, das geschichtliche Zentrum von so vielen wichtigen Dingen für unser Leben. Ob es die Musik ist, ob es die Literatur ist, die bildende Kunst, so viele Bereiche könnten wir aufzählen. Und es gibt wirklich viel Spannendes zu entdecken. Und wenn man da ist, lernt man auch durch das Gespräch zu verstehen. Und nur so können wir auch in einen gemeinsamen Austausch kommen über Berichten und Zuhören und Verstehen. Und dann kann man das auch einschätzen. Aus der Ferne ist das nur bedingt möglich.
Hat das Gewandhaus, das ist meine letzte Frage, mittlerweile auch eine Loge beim RB Leipzig?
Nein, das haben wir nicht. Das geht nicht, weil wir ein Eigenbetrieb der Stadt Leipzig sind. Dennoch weiß ich, dass viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder auch der Musikerinnen und Musiker Dauerkarten haben und durchaus ab und an zum Fußball gehen. Ich verfolge das auch immer sehr gerne mit. Ich habe noch keine Dauerkarte, muss ich gestehen, weil ich dann doch immer zu viel unterwegs bin. Aber es ist total klasse, was da mit unserem Fußballverein passiert. Und die Leipziger tragen das und man geht hin und hat einfach Freude dran, dass RB schon in der Bundesliga spielt und an einer so hohen Position steht.
Wir schließen mit einem Einblick in die 5. Sinfonie von Ludwig van Beethoven in einer Aufnahme mit dem Gewandhausorchester Leipzig unter seinem ehemaligen Chefdirigenten Herbert Blomstedt. Hochbetagt, immer noch sehr beliebt, ein ganz toller Musiker, der das Gewandhaus dann auch nach der Wende, nach der Masur-Ära sehr stark geprägt hat. Vielen Dank, Andreas Schulz, Gewandhausdirektor. Sie waren zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur mit Andreas Bomba am Mikrofon.
Vielen Dank.